Meine Mutter hatte eine recht schwierige erste Geburt, womit auch viel Leiden verbunden war. Und dennoch war sie bereit, 5 weitere Mal schwanger zu werden. Ich glaube, eine Frau tut sich das nur an, weil sie sich so freut auf den Familiennachwuchs. Hoffnung blickt durchs Leiden durch und sieht, was kommen wird. Und darum, glaube ich, stellt der Paulus die Hoffnung in dem Text, den wir vorher gehört haben, genau im gleichen Kontext. Und so sagt er im Römer 8, Vers 22, ich lese den Vers nochmal. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter der Schmerzen einer Geburt. Schmerzen von einer Geburt, das ist die Leiden von dieser Welt. Das ist das Elend von dieser Welt, das sind wie Geburtswehen. Und Geburtswehen kann man darum durchstehen, weil man weiß, was kommt. Meine Mutter hat gewusst, was kommt. Sie hat mich vielleicht schon gesehen vor ihrem inneren Auge. Im gleichen Kontext sagt der Paulus, dass die Hoffnung genau auf dem Hintergrund stattfindet. Vers 18, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Leiden bedeutungslos im Vergleich zu dem, was kommt, sagt er. Und der Paulus war nicht einer, der immer auf der Sonnenseite des Lebens war. Er hat schon gewusst, was Leiden ist. Er zählt einmal ein ganzes Kapitel lang auf, was er alles erlebt hat. Wir haben uns an der Herausforderung gestellt, zum Text zu nehmen, die vorgegeben sind. Und heute ist ein Text aus dem Zephania vorgegeben. Ein Text, den ich vielleicht nicht gewählt habe. Zephania ist ein Prophet, der ca. 640 Jahre vor Christus gelebt hat. Und ich nehme euch mit auf einen langen Weg, der über 2600 Jahre geht bis zum heutigen Tag. Ein bisschen Challenge vielleicht auch, zum mit mir folgen heute, aber lohnenswert. Bin ich fest davon überzeugt, weil unsere Hoffnung hat mit einer langen Geschichte zu tun. Und ich glaube, da müssen wir verstehen, unsere Hoffnung, die wir dürfen leben heute, in der heutigen Zeit, die hat eine Geschichte, eine Jahrhunderte, Jahrtausend Jahre lange Geschichte. Und das gibt einem auch den Wert, das ist ein Wein, der gereift ist. Der Zephania gehört zu den 12 kleinen Propheten im Alten Testament. Und die 12 kleinen Propheten haben oft in dunkle, schwierige Zeiten hineingeredet. Aber haben gleichzeitig auch eine Botschaft von der Hoffnung und von der Zukunft gebracht. Und wenn wir in Zephania hineinschauen, glaube ich, können wir die Funktionsweise von einer lebendigen Hoffnung entdecken. Und die möchte ich euch heute Morgen weitergeben. Lebendige Hoffnung und dann die erste Funktionsweise oder was lebendige Hoffnung auslöst, ist Freude. Freude. Der Zephania bringt ganz starke Worte im Zephania 3, Vers 14. Und so sagt er, brich in Jubel aus, Tochter Zion. Jauchze, Israel. Sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Juble, jauchze, sagt er, sollen wir. Und ich glaube, wir können nur jubeln und jauchzen, wenn wir den Boden, wenn wir in einer lebendigen Hoffnung leben. Das sind richtig starke Worte. Hoffnung setzt sich durch, trotz dunkler Wolken am Horizont. Das ist das Wesen von echter Hoffnung, die sich gerade in schwierigen Zeiten durchsetzt. Das Volk Israel in der damaligen Zeit, 640 vor Christus, hat nicht viel Grund zum Juchzen und Jubeln gehabt. Wenn man es einfach so reingeschaut hat, was hier so abgegangen ist. Es ist gerade die Regierungszeit von den zwei Königen Manasse und Amon ist gerade zu Ende gegangen. Es waren zwei nicht so gute Könige gewesen. Zwei Könige, die den Tempel entweiht haben, die fremde Gottheiten in den Tempel hineingestellt haben. Und das Volk Israel hat andere Götter auch, nebst Jahwe, ihrem eigenen Gott. Jahwe ist der Name für ihren eigenen Gott, hat andere Götter angebetet. 60 Jahre vorher ist das Nordreich von Israel, 10 Stämme sind bereits erobert worden von Assyrien. Ich versuche euch die Grosswetterlage damals, die politisch, vor Augen zu malen. Versuche das ein bisschen zu sehen. Und 40 Jahre später, nach dem Zephania, ist auch das Südreich, wo Jerusalem dazugehört und so weiter, ist deportiert worden nach Babylon. Und in dem Zusammenhang ist auch der Tempel zerstört worden, auf dem Berg Zion, der Tempel. Und Israel, die Stadtmauer, ist eingerissen worden. Es ist eine schwierige Zeit gewesen. Und trotzdem sagt Zephania, jubelt und juchzet. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von einer lebendigen Hoffnung kommt auch hier zum Ausdruck. Und zwar ist das eine Bundesbeziehung mit dem lebendigen Gott. Bundesbeziehung mit dem lebendigen Gott. Der Zephania spricht Israel da im Namen von Gott mit zwei Begriffen, und zwar Tochter Zion und Tochter Jerusalem. Ist euch vielleicht aufgefallen? Gott personifiziert Israel als Frau und spricht da natürlich eine eheliche Beziehung an, die im Alten Testament immer wieder gebraucht wird, für die Beziehung zwischen Jahwe und Israel als kraftvolle Metapher für die Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk. Also da ist eine Bundesbeziehung stattgefunden. Und das Kennzeichen von dieser Bundesbeziehung ist, nebst der gewaltigen Liebe von Gott, ist auch der häufige Abfall vom Volk Israel. Sie haben, wie man es so in der Ehesprache sagt, umgekurrt. Sie haben Hurerei betrieben. Haben eben fremde Götter angebetet und so weiter. Und Gott als der Liebhaber in dieser ehelichen Beziehung hat um das Volk Israel buhlt. Ein unverbrüchlicher Bund treibt die Ehebeziehung. Und vielleicht das Volk Israel, man fragt sich auch heute vielleicht immer wieder mal und im Römer 8, viele Jahrhunderte später, ist wieder die Frage, hat Gott das Volk Israel verworfen? Und darauf antwortet der Paulus dann im Römer 8, 11, Vers 29, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Die Berufung, die das Volk Israel hatte, als Ehefrau von Gott, von Jahwe, für die Bundesbeziehung, das gilt auch heute noch, die Erwählung. Auch wenn man vielleicht im Moment gar nicht so viel sieht von Israel, von dem. Im Volk Israel. Aber es gilt heute noch. Wer Gott berufen hat, der ist berufen. Das ist der Boden, die Bundesbeziehung, der Boden von einer lebendigen Hoffnung. Und ich sage euch das alles ein bisschen aus dem Volk Israel, dass wir es auch auf uns ummünzen dürfen. Ganz wichtig für eine lebendige Hoffnung ist auch ein inspirierendes Bild von der Zukunft. Das hat der Zephania dem Volk Israel vor Augen gemalt. Der Zephania hat die dunklen Wolken nicht ausblendet am Horizont. Es sind dunkle, schwere Wolken, schwarze Wolken gehangen. Und Israel ist einem schweren Gericht entgegengegangen. Gericht von Gott bedeutet nicht Zerstörung, sondern bedeutet richten, neu ausrichten, Gericht neu ausrichten. Das war das Ziel von Gott. Durch das, was jetzt gekommen ist, auch durch Babylon, durch die Gefangenschaft und so weiter, hat sich das Volk neu ausrichten. Und im Alten Testament ist immer wieder beschrieben, wie ein Rest vom Volk verschont worden ist und gerettet worden ist. Und so im Zephania 2, Vers 3 steht, ihr Demütigen im Land, das ist der Rest, die ihr bis jetzt nach dem Recht Gottes gelebt habt. Sucht den Herrn, streckt euch weiter nach Gerechtigkeit aus, seid weiterhin demütig. Vielleicht werdet ihr dann an diesem Tag vor Gottes Zorn bewahrt werden. Gott hat immer einen Rest gerettet und ist weitergegangen mit seinem Volk. Weil Gott heilig ist, kann er nicht einfach wegschauen, wenn sein Volk umhurt. Stell dir mal vor, ein Ehemann wäre einfach ganz cool und gelassen, wenn seine Frau irgendwo Ehebruch betreibt, ganz cool bleiben. Da wäre gar keine Liebe. Der Zorn von Gott und das Gericht ist ein Ausdruck von seiner Liebe zu seinem Volk. Hinter dem Horizont gibt es eine unbeschreiblich gute und schöne Zukunft für das Volk. Die zwei Begriffe, Tochter Zion und Tochter Jerusalem, das sind inhaltsreiche Hoffnungsbilder, die verschiedene Akzente haben. Zuerst zur Tochter Zion. Was bedeutet Tochter Zion? Zion ist der Berg, wo der Tempel drauf oben gebaut worden ist in Jerusalem. Das ist der Berg Zion. Und das ist so der Aspekt vom Volk, der zum Tempel gehört hat. Der Ort, wo Gott gewohnt hat. Der Ort, der Tempel, wo Himmel und Erde sich berühren. Nebst der Erwählung ist das Alleinstellungsmerkmal vom Volk Israel, nebst der Erwählung, dass Gott unter dem Volk gewohnt hat. Also erwählt und Gott hat unter seinem Volk gewohnt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte durch. Das hat angefangen im Garten Eden, wo Gott gewohnt hat mit den Menschen. Es ist weitergegangen. Immer wieder im Tempel hat Gott gewohnt. Und Jesus, wo Jesus Mensch geworden ist, ist er wieder Gott in der Person von Jesus Christus auf die Erde gekommen und hat unter den Menschen gewohnt. Und auch in der Zukunft wird es wieder so sein. Und auch jetzt ist es so, wenn man Jesus sagt, seine Nachfolger sind Tempel vom Heiligen Geist. Gott möchte unter seinem Volk wohnen. Das drückt den Begriff Tochter Zion aus. Und hinter dem Horizont sieht Zephania bereits eine inspirierende, hoffnungsvolle Zukunft. Und der Vers jetzt, der sagt ganz, ganz viel über das aus. Zephania 3, Vers 15 und 16. Denn der Herr hat die Gerichtsurteile, die über dich verhängt wurden, aufgehoben und deine Feinde beseitigt. Der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Hör das. Er wohnt in deiner Mitte. Das ist ein Bild von der Zukunft. Euer König, der König Israels, wohnt in deiner Mitte und du wirst nichts Böses mehr sehen. An jedem Tag wird man Jerusalem zurufen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht mutlos sinken. Gott wird wieder unter seinem Volk wohnen, der König wird unter seinem Volk wohnen. Und niemand wird müssen mutlos seine Hände sinken lassen. Das Gericht ist aufgehoben, das ist da gesagt. Und als Volk davon mit der Tochter Jerusalem. Das ist Zion, Tochter Jerusalem. Jerusalem übersetzt heißt Stadt des Friedens. Shalom ist in dem Wort Jerusalem. Shalom, wo nicht nur Frieden im engeren Sinn ist, sondern umfasst ganz viele verschiedene Aspekte. Das habe ich aufgeschrieben. Ihr seht, es einblendet. Es umfasst Harmonie, Wohlstand, Ganzheit, Gesundheit und Sicherheit. Ein Idealzustand, in dem sowohl individuelle als auch kollektive Bedürfnisse im Einklang miteinander stehen. Das ist ein bisschen hochgestochen, aber das ist ein Zukunftsbild für Jerusalem. Und mein Anliegen ist, dass wir das ein bisschen mitnehmen jetzt in die Predigt hinein. Ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Nachfahrtsweg, gell? Das ist halt, wie man mit Zephania startet. Gibt ein bisschen Nachfahrtsweg. Aber das Bild von Jerusalem, Stadt vom Frieden, ein Ort, wo die individuellen, also auch die kollektiven Bedürfnisse im Einklang miteinander stehen. Tochter Zion und Tochter Jerusalem sind Wahrzeichen von einer echten geistlichen Hoffnung. Und in der Tat hat sich die Verheißung, die Gott dem Zephania da gibt, bereits zweifach erfüllt. Das erste Mal 516 vor Christus, wo Israel aus der Gefangenschaft hat durfte heimgehen nach Jerusalem, den Tempel wieder aufgebaut hat, wo Gott wieder gewohnt hat. Und ich sage euch, es hat eine schwierige Zeit dort gestartet. Die Zeit vom zweiten Tempel, sagt man dem. Der zweite Tempel war 560 vor Christus, 516 vor Christus bis 70 nach Christus. Und in dieser Zeit war es eine schwierige Zeit in Israel. Es war die Zeit vom Hellenismus und es war die Zeit des Makkabäerkriegs und so weiter. Und das Volk hat sich in dieser Zeit gesehnt, dass Gott wieder unter ihnen wohnt. Obwohl der Tempel gestanden ist, dass Gott wieder unter ihnen wohnt. In einer Kraft und in einer Eindeutigkeit wie dort mal zu den Blütezeiten von Israel, wo David und Salomo Könige waren. Und dort ist die zweite Vorerfüllung passiert von der Prophetie, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Aber sie haben 500 Jahre noch mal warten. Aber 500 Jahre später ist Jesus auf die Welt gekommen. Und er hat gesagt, ich bin der lebendige Tempel. Bei mir ist Himmel und Erde eins kommt zusammen. Er hat sich als lebendigen Tempel vorgestellt, der in 3 Tagen abgebrochen wird und wieder aufgebaut wird. Jesus ist der Tempel gewesen. In ihm hat sich Himmel und Erde berührt. Aber könnt ihr euch vorstellen, jetzt auch wenn ich euch die Zeiträume so gesagt habe, von 500 Jahren, 70 Jahren und so weiter, wie herausfordernd, dass das für das Volk Israel war, an dieser Hoffnung festzuhalten. Ihre Adventszeit, sage ich mal, ist 640 Jahre lang gegangen. Unglaublich schwierig, aber Gott hat Wort gehalten. Gott hat Wort gehalten. Zweimal bereits in Vorerfüllung von ihrer Verheißung zum Zephania passiert. Und das ist auch ein Wesen von der alttestamentlichen Prophetie, dass es wie Vorerfüllungen gibt, wie Erbvorbezüge, wo uns sagen, das Erbe, die ganze Fülle kommt dann noch. Die Vollendung von der Prophetie, die kommt noch. Aber dass schon zweimal schon Vorerfüllungen passiert sind, soll uns eine Gewissheit geben, es wird. Gott haltet sein Wort, er ist treu. Das Erb in der ganzen Fülle steht noch aus. Vielleicht fragst du dich, warum erzähle ich das alles? Das ist viel zu kompliziert. Aber ich erzähle es ganz bewusst, weil es hat mit unserer Hoffnung zu tun. Es hat mit unserer Hoffnung zu tun. Wir stehen in einer Adventszeit jetzt und wir warten auf die Enderfüllung von dieser Verheißung. Wir warten auf die Enderfüllung von dieser Verheißung. Auch wir leben in einer richtig herausfordernden, in einer düsteren Zeit, wo es darum geht, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und die Tatsache, dass unsere lebendige Hoffnung, dass die Hoffnung, die wir haben dürfen, dass die mit einer 100 Jahre alten Geschichte verwoben ist, gibt doch unserer Hoffnung ganz einen anderen Boden. Das ist nicht einfach die Kraft des positiven Denkens. Manche meinen, Hoffnung bedeutet, ich muss mir es einfach einreden, es kommt schon gut. Wie ein Sportler jetzt, wo all die Skifahrrenner wieder kommen und viele kommen aus Verletzungen zurück und sagen, ich habe einen Mentaltrainer gebraucht, um all die negativen Gedanken auszublenden, damit ich meine Vollleistung abrufen kann und mich konzentrieren kann. Es gibt Leute, die glauben, Hoffnung, christliche Hoffnung, ist mentales Training oder es ist die Kraft des positiven Denkens. Das ist ganz etwas anderes. Eine lebendige christliche Hoffnung ist ganz etwas anderes. Die fundiert, die hat das Fundament von einer jahrhundertlangen Geschichte, wo sich die Vorerfüllung, was vorher aber schon passiert ist. Und darum habe ich euch das alles erzählt. Weil ich habe den Eindruck, das ist so wichtig, dass man das irgendwo merkt. Wir sind eingebunden in eine jahrtausendjahrlange Geschichte. Und sind einfach ein Teil davon, wo Gott zum Ziel wird kommen, auch wenn es lange Zeiträume gibt und man manchmal warten muss. Und aufgrund von Zephania möchte ich jetzt einfach auch von uns ganz persönlich abgebrochen Funktionsweise von lebendiger Hoffnung aufzeigen. Und zuerst ist, ich gehe den gleichen Punkt nach, ist Freude. Unbändige Freude. Ein Vers personalisiert, eingeblendet. Und auch euren Namen dürfen die einsetzen. Und miteinander könnten wir das vielleicht lesen, auch die, die im Livestream sind. Hey, wir lesen den Lob miteinander, den Vers. Und ich lade dich ein, immer dort, wo dein Name steht, dass du dort deinen Namen sagst. Vorher ist Tochter Zion gestanden und jetzt steht dein Name. Also, brich in Jubel aus, Matthias. Jauchze, Matthias. Sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Matthias. Hey, das ist unsere Zeit gesprochen, eine düstere Zeit. Und es ist wahr, es ist authentisch, es ist wahr vom Menschen, der in einer lebendigen Hoffnung lebt. Trotz dunkler Wolken. Wie die Zeitgenossen von Zephania hängen auch an unserem Horizont relativ dunkle, schwarze Wolken. Vor allem auch, gerade wenn man so ein bisschen national oder international in die Welt rausschaut, denkt man, wie kommt das alles noch raus? Wer hat das schon gedacht? Alle mir wahrscheinlich. Es ist, ich denke manchmal, nochmal jung sind und so, und die Welt in der, es ist gar nicht so einfach. Aber es gibt auch persönliche Schicksale. Wir haben Leute unter uns, die haben in letzter Zeit eine schwierige Diagnose bekommen. Körper mit Krankheit konfrontiert. Es gibt Menschen, die sind vielleicht in ganz wichtigen Beziehungen, stehen sie vor einem Beziehungsaus. Oder wir merken vielleicht, wie die Zahl vom Alter an uns sehr stark nagt gerade oder so. Es gibt ganz verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, was dein Punkt im Moment ist. Ich weiß nicht, was deine dunkle oder deine schwarze Wolke vielleicht ist. Vielleicht hast du auch keine, dann Halleluja. Schau trotzdem durch den Horizont durch. Aber wir dürfen angesichts von diesen Wolken, müssen wir nicht klagen, sondern dürfen uns freuen. Tiefe Freude ist der Grundton von einem Nachfolger von Jesus. Tiefe Freude im Herzen, Jubel, Jauchzen, ist der Grundton von einem Nachfolger von Jesus. Auch wenn es durch schwierige Zeiten durchgeht. Und mein Gebet ist heute Morgen, ich habe das die ganze Woche schon mitgenommen, dass gerade wenn du jetzt durch schwierige Zeiten gehst, wenn es für dich gerade wirklich herausfordernd ist, dass dir Jesus die Augen von deinem Herz öffnet, dass du durch den Horizont schauen kannst, zu dem inspirierenden Bild von der Zukunft. Und auch bei uns ist der Boden ist eine Bundesbeziehung mit Gott, so wie beim Volk Israel schon, ist auch heute wieder. Wie Jahwe Tochter Zion und Tochter Jerusalem sie angesprochen hat, so wird im Neuen Testament nennt Jesus die Gesamtheit der Nachfolger von Jesus seine Braut. Wieder ist es so eine tiefe, intime Beziehung, das Beispiel oder das Vorbild, Metapher für die Bundesbeziehung, die wir ja auch heute noch mit Jesus dürfen haben. An anderer Stelle, Römer 8, Vers 15, steht denn der Herr, nein, das ist falsch. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater, rufen. Das ist die Bundesbeziehung, mit dem dürfen wir haben. Seine Braut, es braucht verschiedene Bilder. Sie ist Kind, sie. Seine Tochter, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn, sie. Und wer in dieser unverbrüchlichen Bundesbeziehung lebt, der steht vor dem Vollbezug vom herrlichen Erbe. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Ich möchte dir hier einen Punkt machen und sage, ich lade dich ganz herzlich ein. Wenn du noch nicht in dieser Bundesbeziehung mit dem Gott lebst, dann bist du ganz herzlich eingeladen, Teil werden von seiner Braut, sein Kind werden. Indem du Ja sagst zu Jesus, Ja sagst zu dem Angebot. Seine Liebe für dich, die steht da unverbrüchlich. Es geht darum, dass wir einsteigen in die Bundesbeziehung, in den Bund mit Jesus schliessen. Und dann möchte ich euch das inspirierende Bild von der Zukunft vor Augen malen. Zion und Jerusalem sind Symbol für unsere lebendige Hoffnung auf heute noch. Und ich lese auch einen Text vor, aus Offenbarung 21, mal 1 bis 3, wir müssen das ganze Kapitel lesen. Dort steht das neue Jerusalem. Also gehört der Begriff wieder Jerusalem und er gehört auch der Begriff Tempel wieder, wo mit Zion in Verbindung ist. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das ist die Enderfüllung von der Prophetie, die Zephania bekommen hat. Wenn Gott bis im Volk, wenn das neue Jerusalem wird erscheinen, wenn Gott bis im Volk wohnt, die ganze Schöpfung wird dann wie ein Tempel sein. Ein Tempel, wo Himmel und Erde miteinander berühren. Das wird in der heiligen Stadt im neuen Jerusalem der Fall sein. Der erste und der zweite Tempel sind auf dem Tempelberg auf Zion gebaut worden. Mit Stein und so weiter, mit Bau, ist konstruiert worden, entworfen worden und so weiter. Viele Juden glauben, dass der dritte Tempel wieder auf dem Berg Zion bauen wird, wenn Jesus wiederkommt. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist der dritte Tempel, wenn Jesus wiederkommt. Und das neue Jerusalem, die neue Welt geschaffen wird, das neue Himmel und neue Erde auf die Welt kommen, das ist wie ein Tempel. Es ist der Tempel, wo Gott wohnt unter seinem Volk. Wir stellen uns immer so typischerweise davor, wenn Jesus wiederkommt, oder? Dann kommt er wie so ein Astronaut aus dem Weltraum, aus einer fremden, fernen Galaxie, irgendwo kommt er. Und dann holt er all die Menschen, die seine Nachfolger sind, und dann geht er irgendwie in eine fremde Galaxie, irgendwie weit weg. Das sind so mittelalterliche Bilder, wo es so Wolken dann hat und vielleicht Besitz auf so Wolken und so weiter. Das ist relativ anonym, hat einfach Seelen und Wolken dort. Das ist so ein bisschen typischer wie ein Bild, das uns vor Augen gemalt worden ist, aber wo nicht das Neue Testament aufzeigt. Das Neue Testament zeigt ganz etwas anderes auf. Der Himmel, glaube ich, ist jetzt schon mitten unter uns. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wir sehen es noch nicht, aber Gott ist mitten unter uns. Gott ist nicht fern in einer anderen Galaxie. Er ist da, unter uns. Aber der Vorhang ist noch nicht gefallen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann fällt der Vorhang. Und wir sehen das, was bis jetzt unsichtbar war, das Reich Gottes, das sehen wir in der ganzen Pracht. Und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wenn Jesus wiederkommt, wird das offenbar. Es gibt in dem Neuen Testament oft das Wort von der Wiederkunft, meint Offenbarung. Gott wird offenbar, wird den Vorhang wegnehmen, wir werden sehen, was wir bis dahin geglaubt haben. Der Himmel ist mitten unter uns. Das neue Jerusalem, Stadt vom Frieden, wird sichtbar und erfahrbar. Ja, ich sage nochmal die Sache, die ich zum Staat Jerusalem gesagt habe vorher, was das bedeutet. Die Stadt vom Frieden bedeutet Harmonie, Wohlstand, Ganzheit, Gesundheit und Sicherheit. Es ist ein Idealzustand, in dem sowohl individuelle als auch kollektive Bedürfnisse im Einklang miteinander stehen. Das ist das neue Jerusalem, wo wir dürfen zugehen. Und es wird wunderbar sein. Es gibt kein Wort, um das zu beschreiben, darum braucht die Bibel nur Bilder. Es braucht Bild von einer Nähe, es braucht Bild von einem Festmahl, es braucht Bild von dem neuen Jerusalem, wo ja gefüllt ist für die Juden, die es da gehört haben, gefüllt ist das neue Jerusalem, Zion und der Tempel, gefüllt ist für ihre Gegenwart von Gott, für ihre Herrlichkeit von Gott. Und wenn wir nur einen Hauch davon könnten erfassen, nur einen Hauch von dem, was uns zukommt, dann wären wir wieder Paulus und er sagt, er würde viel lieber gehen und mit Jesus zusammen sein. Aber er glaubt, zugunsten von den Leuten, die er zusammen war, sollte er noch ein bisschen bleiben. Für mich manchmal noch ein bisschen erschütternd oder manchmal denke ich einmal, warum wir Christen, es ist doch nicht unser Ziel, so möglichst lange auf dieser Erde zu sein. Wenn wir wissen, wenn wir nur einen Hauch Ahnung hätten von dem, was auf uns zukommt, dann würden wir uns freuen und dann wäre ein Hoffnungsbild und wir könnten durch schwierige, düstere Zeiten durchgehen. Sehnsucht nach dem neuen Jerusalem haltet die Hoffnung lebendig. Ich glaube, wir brauchen ein Bild von dem neuen Jerusalem, das nicht mehr mittelalterlich ist, sondern wo biblisch ist. Damit wir uns auf das freuen können, damit wir uns auf das ausrichten können, auf das neue Bild, auf das neue Jerusalem. Und wenn du jetzt denkst, das kann ja noch mal 100 Jahre gehen, vielleicht erlebe ich das dann gar nicht, dann möchte ich dir sagen, es hat mit dir ganz bestimmt zu tun. Egal, wenn Jesus wiederkommt, das hat mit dir zu tun. Das ist deine Zukunft, wenn du Nachfolger von Jesus Christus bist. Und wenn du denkst, ja, weißt du, zwischen dem, wenn ich vielleicht sterbe und Jesus wiederkommt, ist dann vielleicht noch eine schwierige Zeit oder so. Aber der Paulus hat gesagt, dort im Römer, wo er gesagt hat, ich möchte am liebsten sterben und bei Jesus sein. Er hat tiefe Überzeugung, dass in dem Moment, wo wir von dieser Welt gehen, dass wir bei Jesus sind. Noch nicht in dieser neuen Welt, noch nicht im neuen Jerusalem, aber wir sind bei Jesus. Die Bibel sagt nicht wahnsinnig viel über das, aber das sagt sie. Und an anderer Stelle, wo Jesus am Kreuz sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn wir von dieser Welt gehen, werden wir mit Jesus zusammen sein. Christus in uns, es wird einfach herrlich sein. Und später, wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Neue, die Neuschöpfung aufbauen, die ganze Schöpfung. Das haben wir vorher auch gehört im Römer 8, es geht nicht nur um Mensch und um Seele, es geht um die ganze Schöpfung, die erneuert werden. Und wird neu sein, von Gott neu gemacht. Warum sage ich euch das? Also ein riesen langer Bogen zu dem Thema Hoffnung. Vielleicht hast du noch nie so lange Predigt gehört, nur zum sagen, du sollst hoffen. Aber es hat einen Boden. Es hat einen Boden, es ist eingebettet in eine Geschichte. Und das ist so entscheidend. Ist so entscheidend, ob es ein mentales Modell ist oder ob es eine lebendige christliche Hoffnung ist. Das ist ein Unterschied, das ist ein riesen Unterschied. Das ist alles anders. Das Gericht wird ebenfalls nochmal zum Thema. Wie schon beim Volk Israel. Aber nicht mehr für alle Menschen. Johannes 3, Vers 8 steht, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Andere Übersetzungen sagen, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes geglaubt hat. Jesus hat das Gericht auf sich genommen. Ich habe diese Woche so eine Dornenkrone bekommen, geschenkt. Goni Signer hat sie aus Rumänien mitgebracht, selber bauen. Gemacht, weil sie so lange Dornen hat. Und Jesus Christus ist ja nicht nur auf die Welt gekommen und ist in der Krippe geblieben, sondern er ist nach einem 33-jährigen Leben ist er ans Kreuz gegangen. Und er hat das Gericht auf sich genommen. Ein Symbol vom Gericht, das Jesus auf sich genommen hat. Für dich und für mich. Damit wir nicht mehr das Gericht müssen. Sondern dass wir in eine neue Stadt dürfen. Bausteine dürfen von dieser neuen Welt, die nicht mehr aus toten Steinen gebaut ist, sondern aus Menschen, aus Nachfolgern von Jesus. Und wenn du die Krone so anschaust, dann siehst du das Herz. Dann siehst du die Liebe von Gott, die da dahinter steckt. Braucht ein bisschen Fantasie, aber man kann es schon sehen. Der letzte Satz, und jetzt komme ich zu dieser Liebe, die das Herz zum Ausdruck bringt. Der letzte Satz aus unserem Text, Zephania 3, Vers 17. Da hast du schon viel gehört. Wahrscheinlich. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos. Sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dir. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das ist die gewaltige Liebe von Gott zu seinem Volk. Die Liebe, die trägt auch uns, wo wir Jesus nachfolgen. Und Peter Kutzmitsch hat Folgendes gesagt, Hoffnung ist nichts anderes als der Glaube an Gottes unendliche Liebe. Die leidenschaftliche Liebe von Gott zu uns Menschen, verbunden mit einem inspirierenden Bild von der Zukunft. Das ist das, was uns eine lebendige Hoffnung sein lässt in unserem Leben, auch wenn dunkle, schwarze Wolken am Horizont hängen. Und wir können jubeln und juchzen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Jesus. Hey, ich bin so fasziniert von deiner Geschichte, die du schreibst. Und dass wir das Vorrecht haben, auch dürfen so ein paar hundert Jahre zurückschauen und sehen, wie treu dass du bist. Es gibt nichts. Du hast nie etwas gesagt, das nicht wird wahr werden wird. Oder das nicht schon wahr geworden ist. Weil du bist der treue Gott, du bist die absolute Wahrheit. Du bist der liebende Gott. Du bist der liebende Gott, der über uns jubelt und uns juchzt und von Liebe ergriffen ist, wenn du uns siehst. Herr, öffne unsere Herzen, dass wir das erfassen dürfen. Deine Liebe zu uns. Und aus dieser Liebe heraus dürfen wir jubeln und juchzen. Mit einer lebendigen Hoffnung im Herzen. Amen.